Genau. Ja, ich möchte Sie auch jetzt zum zweiten Abend begrüßen. Auch ein sehr, sehr gutes und wichtiges Thema. Macht mich Jesus wirklich frei? Zu meiner eigenen Person möchte ich jetzt gar nicht mehr so viel sagen. Ich denke, das kommt jetzt dann auch nicht. Ich denke, das wird tatsächlich der Fall sein. Ich werde heute ein bisschen persönlicher, wie versprochen, aus meinem Leben erzählen, wie ich zum Glauben kommen durfte, weil das genau mit dem Thema hier zusammenhängt. Macht Jesus wirklich frei? Es soll darum gehen, wie ich zum Glauben gekommen bin, auf welchen Irrwegen und was alles ja eben passieren musste, auch in meinem Leben. Ich möchte gerne damit beginnen, dass ich Ihnen berichte von einer Dokumentation, die ich gesehen habe. Und bei dieser Dokumentation ging es um einen Einheimischen, ob das jetzt ein Aborigine war oder nicht, das weiß ich nicht mehr genau, ist einige Jahre her. Jedenfalls hat ihn ganz offensichtlich ein Kamerateam begleitet, weil ich das ja sehen konnte. Und die haben dann gezeigt, wie er, wenn er auf so einer Wanderung ist, Trinkwasser findet. Und das ging eigentlich folgendermaßen ab. Er hat einen Beutel bei sich und hat die Aufmerksamkeit eines Affen auf sich gelenkt. Und hat sich einen passenden Baum ausgesucht. Jetzt weiß ich gar nicht, ob da schon ein Loch drinnen war oder ob er das irgendwie noch präpariert hat. Auf jeden Fall hat er die Aufmerksamkeit eines Affen auf sich gelenkt. Und dann hat er diesen Baumstamm, wie gesagt, entweder bearbeitet oder es war schon fertig, hat dort Nüsse oder einen Stein oder irgendetwas hineingelegt und hat sich dann entfernt. Und der Affe, neugierig gemacht, geht zum Baum, greift hinein, ergreift den Gegenstand, was immer das war, und weil die Hand jetzt gefüllt war, konnte er nicht mehr herauskommen und ist richtig in Panik geraten, ist dort herumgesprungen, hat sich vom Baum versucht wegzustoßen und konnte aber nicht weg. Er hat es einfach nicht verstanden in der Panik. Ich muss den Gegenstand loslassen, damit ich dort wieder freikomme. Und es hat zu mir gesprochen bei der Vorbereitung zu diesem Thema, weil wir doch da sehr ähnlich sind, dass wir aus Neugierde oft nach etwas greifen und es uns dann irgendwie nicht möglich ist, davon loszulassen und wir plötzlich uns in einer Falle vorfinden, gefangen. Und der Aborigine oder dieser Eingeborene ist dann dorthin gegangen, hat dem Affen dann geholfen, dort rauszukommen, hat in seinem Beutel Salz dabei gehabt, hat ihn schön den Mund damit voll geschmiert. Der Affe wurde salzig und hat ihn zu seiner Wasserquelle geführt. Also ganz, ganz schön gewieft, ja. Hat mir gefallen, hat mich wirklich an uns so erinnert, an die Situation von uns Menschen. Und wenn wir uns dann die Frage stellen, gleich mal als erstes, was es bedeutet, frei zu sein, ich denke, der erste Gedanke, die erste Vorstellung, die da so in uns auftaucht, ist, frei ist man, wenn man tun und lassen kann, was man will. Das wurde schon gesagt. Ne? Hast nicht zu viel vorweggenommen, keine Sorge. Man kann, wenn man tun und lassen kann, was man will. Die Frage ist, wann ist man frei? Wann verliere ich Freiheit? Ja, wenn ich nicht mehr tun und lassen kann, was ich will. Man will von niemandem eingeschränkt sein oder man will sich von niemandem etwas sagen lassen. Das ist ein Spruch, den man öfter mal gehört hat. Von dem lasse ich mir doch nichts sagen. Und tatsächlich ist ja auch Zeit das kostbarste Gut, das wir haben. Es ist nicht nur Geld, Zeit ist nicht nur Geld, wie man sagt, sondern Zeit, also für mich persönlich ist das sehr wichtig geworden, nicht nur, weil das ein biblisches Gebot ist, dass wir die Zeit auskaufen sollen, seid weise, kauft die Zeit aus, denn die Tage hier sind böse. Sind böse. Also kauft die Zeit aus. Und da habe ich mir gedacht, die Zeit, in die ich in irgendetwas investiere, die ist weg. Die ist weg, unwiederbringbar. Und darum schaue ich und achte ich, versuche ich darauf, so gut es geht, auch auf meine Zeit zu achten. Und deswegen denke ich, haben wir auch Freiheitsstrafen. Das tut richtig weh, wenn man irgendwie mal weggesperrt wird. Auf mehrere Jahre vielleicht. Darum gibt es Freiheitsstrafen. Und Freiheit, Freisein ist ein kostbares Gut. Dafür sind Menschen in der Vergangenheit gestorben, in den Tod gegangen, um für irgendjemanden Freiheit zu bekommen, für ihr Land, für ihr Volk, ihre Familien, Freiheit ist tatsächlich wirklich eines der größten Güter, die der Mensch überhaupt haben kann. Und wir Menschen suchen nach Freiheit, aber sind doch in vielfacher Weise gebunden. Wenn wir in unser Leben hineinschauen, denke ich, finden wir das Sachen, wo wir einfach nicht tun und lassen können, was wir eben wollen. Irgendwie ist immer irgendjemand über uns. Ob das jetzt die Eltern sind als Kind oder als Schüler, dann Lehrer oder während der Ausbildung oder dann später auch der Arbeitgeber. Irgendwie ist immer jemand über uns. Und interessant ist es auch dieses Freiheitsbestreben, wenn es dann so ab der Pubertät losgeht. Ja. Ich bin da schon mal ganz gespannt, wenn mein Sohn da jetzt dann in das Alter kommt, wie die sich verändern, dass sie schlaksig werden und dann vorher fragen die, warum, 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 warum dies, warum das? Und dann in der Pubertät, warum? Warum? Und dann wollen sie es genau wissen. Ja. Also die wollen dann sich wirklich abnabeln, sich ja, verselbstständigen. Und das ist so der Drang im Menschen, viele sagen, also Arbeitskollegen, die ich hatte als gelernter Maschinenbaumechaniker, der ich war oder noch bin, ein türkischer Arbeitskollege von mir, der will sich dann selbstständig machen, will dann mit dem Know-how, ja, mit dem Wissen, das er sich hier angeeignet hat, indem er hier großgezogen wurde, in die Türkei gehen, sich selbstständig machen, als Maschinenbauer oder so. Ja, und das ist einfach dieser Drang, ich will mir nichts sagen lassen. Er war sowieso ein bisschen temperamentvoller, wollte sich wirklich nichts sagen lassen, aufbrausend und oh. Und der wollte sein eigener Chef sein, sich nichts sagen lassen, sich nicht herumkommandieren lassen. Aber tatsächlich ist das so, dass selbst der reichste Mann der Welt, wenn er da auf seiner Insel sitzt, da ist immer noch jemand über ihm und das ist Gott. Er ist und hat die höchste Autorität. Ihn übersteigt wirklich niemand. Und ich denke, das ist, wir haben gestern darüber geredet, auch über diesen oder diese Verse aus dem Römerbrief ab Kapitel 1, ab Vers 18 im ersten Kapitel, wo die Bibel das Wesen des Menschen beschreibt, dass er von Gott losgelöst sein möchte. Er möchte autonom sein, ja, Autos, selbst, Nomos, Gesetz, sein eigener Herr möchte er sein. Er möchte ungebunden sein von Gott und das ist irgendwie dieses, als Teenager nennt man das die sturmfreie Bude. Ja? Meine Eltern sind weg. Und dieses sturmfreie Bude-Feeling, ich bin frei. Da ist niemand über mir. Ich bin nicht verantwortlich vor Gott oder vor irgendjemandem, nur vor mir selbst. Und die Bibel beschreibt dort eben diesen Römer im ersten Kapitelbrief, im Römerbrief im ersten Kapitel ab Vers 18, dass eigentlich jeder Mensch weiß, dass es Gott gibt, aus dem einfachen Grund, Gott hat jedem Menschen dieses innere Wissen um ihn gegeben. Das ist das Erste. Das Zweite ist, er hat auch noch das äußere Zeugnis der Schöpfung ihm vor Augen gestellt. Und beides, das innere, gottgegebene Wissen und das äußere Zeugnis der Schöpfung, die Ordnung, ja, immaterielle Größen wie Informationen, Gerechtigkeit, wirkliches Gut und wirkliches Böse, Wert und Würde des Menschen. All das lässt den Menschen unentschuldbar, sagt die Bibel. Ohne eine vernünftige, ohne eine rationale Verteidigung für seinen Unglauben, für seine Leugnung Gottes, für seinen Gott aus der Welt oder aus seinem Leben, dieses Hinausdrängen, Hinausstoßen. Da ist der Mensch ohne jegliche vernünftige Entschuldigung, sagt die Bibel. Und wir merken das, ich möchte das nochmal kurz veranschaulichen, ich denke da an die WM, an Fußball allgemein, ich habe das schon öfter erlebt, ja. Gerade bei den wichtigen Dingen, dort fängt der Mensch an, die Wahrheit niederzuhalten. Ja. Die Bibel sagt hier im Römerbrief, denn der Zorn Gottes wird vom Himmel her offenbar über alle Ungerechtigkeit und Gottlosigkeit der Menschen, die Wahrheit niederhalten durch Ungerechtigkeit. Ja, das Moralische spielt ja eine Rolle, durch Ungerechtigkeit, weil der Mensch die Sünde liebt. Das muss man ganz klar sagen. Und er hält diese Wahrheit nieder. Und bei den wichtigen Sachen, ja, so wie bei Gott, was hat das für Folgen, wenn der Mensch eingestehen muss, dass ein allmächtiger, allwissender Gott, ein ewiger Geist, der selbst in sich allgenügsam ist, er braucht nichts, aber er wollte ein Gegenüber haben, und hat den Menschen erschaffen, das ganze Universum, den Planeten und uns und ein Wesen in sein Ebenbild, das eine Beziehung zu ihm aufbauen kann. Ein Du, ein ansprechbares Du, ein Gegenüber. Was hat das für Folgen? Und er ist unwandelbar gerecht. Er ist das Maß aller Dinge. Von ihm her ergibt sich, was gut und böse ist, was wahr und was falsch ist. Und er ist absolut heilig und vollkommen gerecht. Das hat ganz, ganz weitreichende Folgen, gewaltige Folgen für den Menschen. Das bringt eine Lebensveränderung, eine Umstellung mit sich, die zu gewaltig ist für den Menschen. Da ist eine gewisse Scheu und Furcht vor dem Menschen da. Wir lesen vom ersten Menschenpaar, das Gott geschaffen hat, nachdem sie gegen Gott gesündigt haben, nachdem die Sünde in die Welt Einzug erhalten hat und einen Bruch zwischen Gott und den Menschen erzeugt hat. Adam, wo bist du? Ich hörte deine Stimme und ich fürchtete mich. Hat sich vor Gott versteckt. Und hier ist die Stimme Gottes. Jeder Christ, der wiedergeboren ist, der bekehrt ist, der durch den Geist Gottes erneuert ist, der hört Gott hier reden. Und da ist die Stimme Gottes und vor der versteckt sich der Mensch. Und gerade wie bei der Weltmeisterschaft, da geht es natürlich um ganz, ganz grandios wichtige Sachen. Und da sehen, denke ich mir, habe das selber oft erlebt, da sehen Menschen eine und dieselbe Szene. Auf Video wird immer wiederholt, der andere schreit, faul, und der andere, Blödsinn, astrein, sauber oder gesunde Härte. Ja, die sind ein und dieselbe Szene. Und da fängt das schon an, dass man die Wahrnehmung so verzerrt und verdreht, wie man es haben möchte. Gestern haben wir dieses Zitat von diesem atheistischen Philosophen gelesen, Thomas Nagel. Ich will nicht, dass es Gott gibt. Ich will nicht, dass das Universum so beschaffen ist. Ich will es einfach nicht. Oder ein Dieb. Bei einem Dieb sieht man das wunderbar, wie das funktioniert mit dieser Unterdrückung der Wahrheit. Der hat sich selbst davon überzeugt, dass mein Portemonnaie sein Portemonnaie ist. Da hat es echt geschafft. Und ich habe von einem Evangelisten, ja, so einem wie mir, gehört. Da haben so ein paar Christen an einem Strand evangelisiert, die haben auch von Jesus dort gepredigt, eine Menschenmenge hat sich dort gesammelt und einer von diesen Evangelisten ist so auf die Seite gegangen, hat sich ein bisschen abseits gestellt und dann kommt jemand mit einem Fahrrad, hält kurz an und fragt, nee, was ist hier eigentlich los? Und er sagt, weißt du, hier sind so ein paar Christen und die erzählen hier von Jesus und er, auch meine Güte. Und dann sagt er zu ihm, ja, und ich bin einer von ihnen. Ich bin einer von den Christen. Dann haben die erstmal so gelächelt, hatten eine gemeinsame Basis. Und dann hat ihm dieser Fahrradfahrer gesagt, weißt du was, ich will dir was sagen. Letztes Jahr sind meine zwei Brüder bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Und ich habe meine Faust gegen Gott erhoben. Ich habe gegen ihn gewettert und gegen ihn geflucht. Und dann weißt du was, warte mal. Dann ist er zu seinem Fahrrad gegangen, hat er so eine Fahrradtasche gehabt und hat ein Buch herausgeholt und hat gesagt über den Hinduismus. Siehst du das hier? Dieser Brahman, diese Einheit des Seins, damit kann ich was anfangen. Und der Evangelist war vertraut mit der Bibel und hat gewusst, er ist jemand, der Gott eigentlich kennt, aber diese Wahrheit niederhält. Und dann hat er ihm einfach nur eine Frage gestellt, hat er gesagt, sag mir bitte, dieser Brahman, ist das der Gott, gegen den du die Faust erhoben hast und auf den du so wütend warst? Hat er nichts gesagt, hat er nur das Weinen angefangen. Er hat schon gewusst, wie die Bibel sagt, er kennt den einen wahren Gott. Er hat schon gewusst, auf wen er wütend sein muss, weil die zwei Brüder gestorben sind. Und dann hat er diesem wahren, diesem lebendigen Gott eins auswischen wollen mit, ich suche mir einen anderen. Ja, so dieses Trotzverhalten. Ich will dich verletzen. Wie man das vielleicht mal so vielleicht selber erlebt hat. Ja, in jüngeren Jahren natürlich. Aber in dieser Szene ist diese Niederhaltung und Unterdrückung der Wahrheit ganz deutlich geworden. Und einmal mein Lehrer auf der theologischen Fachschule, der hat uns als Klasse etwas erzählt, wo das auch ganz deutlich geworden ist. Das fand ich ganz, ganz eindrücklich. Er hat gesagt, er war in so einer Veranstaltung, ähnlich wie hier gesessen, da hinten. Und vorne war jemand und der hat aus seinem Leben berichtet. Er ist zum Glauben gekommen an Jesus. hat sich bekehrt, hat als Christ gelebt und ist dann abgefallen. Und nach 20 Jahren ist er zurückgekommen, steht vorne und erzählt, wie sich das zugetragen hat, diese 20 Jahre. Und was dann passieren musste, damit er wieder zurückkommt. Und gleich nach der Veranstaltung ist er nach vorne gegangen zu ihm, hat ihn gefragt, sag mir, während dieser 20 Jahre, hast du gewusst, dass du ein Kind Gottes bist, ein Christ, ein bekehrter Mensch, der ewiges Leben hat? Und er hat gesagt, ja, ich habe es gewusst. Selbst als Christ war er irgendwie enttäuscht, irgendwas ist in seinem Leben passiert und hat er diese Wahrheit niedergedrückt, niedergehalten. Und hat sich von Gott abgewandt, hat, nee, ich glaube nicht mehr an Gott, ich will damit mit dem Ganzen nichts zu tun haben, mit diesem Christentum und dem christlichen Glauben. Aber dann sagt er, ich habe es die ganze Zeit über gewusst. Und ich möchte, wie vergangenen Abend, wieder einen Atheisten zur Sprache kommen lassen. Ein kurzes Zitat von Jean-Paul Sartre, einer der einflussreichsten Atheisten der Aufklärung. Er war deswegen einflussreich, weil er nicht nur ein Philosoph war, sondern auch ein Dichter. Der konnte seinen Unglauben sehr gut artikulieren, wie man sagt. Ja, und Philosophie ist eigentlich nichts anderes als gut artikulierter Unglaube. Und als ich auf dieses Zitat gestoßen bin, hat mich das umgehauen, weil wir hier etwas gemeinsam haben. Er als Atheist hat eine Autobiografie geschrieben, das heißt, er hat ein Buch geschrieben, er selbst über sein Leben, also nicht ein anderer über ihn, sondern er selbst berichtet aus seinem Leben. Und hier eine Szene, ein Ereignis in seinem Leben als Sechsjähriger berichtet er Folgendes. Ein einziges Mal hatte ich das Gefühl, es gäbe ihn, Gott. Ich hatte mit Streichhölzern gespielt und einen kleinen Teppich versenkt. Ich war im Begriff, meine Untat zu vertuschen, als plötzlich Gott mich sah. Ich fühlte seinen Blick im Innern, meines Kopfes und auf meinen Händen. Ich drehte mich im Badezimmer bald hierhin, bald dorthin, grauenhaft sichtbar, eine lebende Zielscheibe. Mich rettete meine Wut. Ich wurde furchtbar böse wegen dieser dreisten Taktlosigkeit. Ich fluchte, ich gebrauchte alle Flüche meines Großvaters. Gott sah mich seitdem nie wieder an. Als ich das gelesen habe, ein weiteres unverhohlenes Bekenntnis, dass Gott sich direkt offenbart, direkt anspricht und sagt, was du da machst, mein Lieber, das ist nicht recht vor mir. Und was macht er? Im zarten Alter von 6 Jahren wird dieses Niederhalten, dieses ja, Niederhalten der Wahrheit und Gott aus dem Leben hinausstoßen deutlich. Im zarten Alter von 6 Jahren flucht er Gott aus seinem Leben hinaus. Und das hat mich so erstaunt, weil ich auch mit 6 Jahren ein ähnliches Erlebnis gehabt hatte. Ich bin in Tschechien geboren, wie gesagt wurde. Mein Vater war ein Alkoholiker und hat häusliche Gewalt ausgeübt. Eine meiner frühesten Erinnerungen ist, wie ich im Wohnzimmer auf der Couch sitze und mir einen nassen Lappen auf die blutende Nase halte. Die Eltern waren außer Haus und ich habe mit meinem Bruder, Eltern, Bruder gespielt und so ein Porzellanteller, der den Wohnzimmerschrank geschmückt hat, der ist zu Bruch gegangen, ist nach Hause gekommen, habe ich anscheinend eine bekommen. Daran kann ich mich nicht mehr erinnern. Ich weiß nur, dass wahrscheinlich meine Mutter mir dann diesen nassen Lappen gegeben hat. Fußball und Bier, das war seine Welt, hat die Mutter geschlagen, uns geschlagen, hat dann meine Mutter auch betrogen, als sie gerade mit meiner jüngeren Schwester im Krankenhaus war. Das hat meine Mutter dann erfahren, hat sich dann auch scheiden lassen. Und sie war ein Hippie, ja, und war bei der Bürgerrechtsbewegung Charta 77 tätig, also hat Flugblätter gedrückt gegen das kommunistische Regime und wollte eben politische Freiheit erfahren. Und nachdem das alles so geschehen ist, ja, mein Vater sie betrogen hat, wollte sie in den Westen fliehen. Und weil sie diese Kontakte hatte, hat das auch geklappt über Jugoslawien, hat sie bei den Behörden, das ehemalige Jugoslawien, das war auch kommunistisch, darum wurde das genehmigt. Sie hat gesagt, ich habe eine Erkrankung der Atemwege und deswegen möchte sie Urlaub machen am Meer. Das wurde genehmigt und dort hat sie einen Kontakt gehabt. Der hat uns dann nach Österreich gebracht und dort waren wir 2,5 Jahre im Flüchtlingsheim. Dort habe ich auch sehr schlimme Sachen erlebt. Und so sind wir dann später, ja, Christen sind aus der Schweiz in das Lager dort gekommen. In Traiskirchen war das ein großes, abgesperrtes Gebiet, haben dort evangelisiert, haben dann speziell für meine Mutter gebetet. Eine junge Frau mit 3 Kindern ist ihnen aufgefallen, haben gefragt, wo ist diese junge Frau mit den 3 Kindern? Haben sie noch speziell aufgesucht, vor ihr und für sie gebetet. Meiner Mutter war das unheimlich, konnte damit nichts anfangen. Auf jeden Fall aber war ein Kontakt da und später haben meine Mutter nach 2,5 Jahren als absoluter Sozialfall mit 3 Kindern, eine alleinstehende Frau, junge Frau, hat sie Menschen aus dem Ostblock kommen sehen und gehen sehen. Die Amerikaner hatten da so ein Flüchtlingsprogramm, so ein Refugee-Programm. Elektriker ausgeflogen, Wohnung gegeben, Arbeitsplätze besorgt. Ja, haben die quasi eingegliedert in die Gesellschaft. Aber meine Mutter hat die Leute kommen und gehen sehen. Hat sie die Christen in der Schweiz angeschrieben und die haben uns 1.000 Schilling geschickt, sodass wir uns auf den Weg nach Deutschland weitermachen konnten. Auf dieser Flucht hat meine Mutter dann als junge Frau eine Gebetserhörung erlebt. Das war an der Grenze, die von dem Fluss dort gebildet wird. Ich kann jetzt leider nicht sagen, welcher Fluss das ist. Ich müsste mal selber nachschauen. Ich weiß nur, wie wir da den Fluss entlang gelaufen sind und geschaut haben nach einer Möglichkeit, dort hinüberzugehen nach Deutschland. Ich sehe noch diese Stahlbrücke vor mir, wo die gehellten Soldaten mit den schweren Maschinengewehren dort standen. Das weiß ich noch, weil meine Mutter da gesagt hat, wenn ich euch nicht hätte, dann würde ich mich unterhalb der Brücke da so entlang hangeln. Und ich, oh, meine Mutter. So, deswegen ist die Erinnerung noch da. Ja, habe ich meine Mutter so bewundert. Auf jeden Fall ist es dann dunkel geworden. Es dämmerte. Wir sind von Herberge zu Herberge gezogen. Und das Geld ist ausgegangen. Und wir hätten dort im Freien übernachten müssen, in der gebirgigen Gegend. Und wie es in Österreich ist, wo auf den Wanderwegen dort immer wieder so ein Kruzifix ist, ja, mit dem Leib Christi noch drauf, so katholisch die ganze Gegend. Und dort ist meine Mutter dann ja, in der Dämmerung dort weinend vor dem Kreuz niedergefallen. Und hat dann eben gebetet, ja, zu Jesus gebetet und gefleht, dass er ihr hilft. Verzeihung, mich bewegt das immer wieder, wenn ich bewusst daran denke. Dass er hilft, ja, hat sie mir später erzählt. Ich habe mir damals gedacht, er selber hängt hier so hilflos am Kreuz und wie soll er mir helfen? Das waren so ihre Gedanken, aber trotzdem gebetet. Und dann, als sie gerade so aufgehört hat, ist da noch so ein älteres Ehepaar gekommen, so Rentner, auch von einer Wanderung und auch das waren wieder Christen, ja. Aber das war nicht die einzige Gebetserhörung, die sie erlebt hat. Und sie haben uns dann in ihr Ferienhäuschen gebracht, sind gerade von der Wanderung zurückgekommen, haben uns verpflegt, übernachten lassen und dann haben die uns einen Weg über die Grenze gezeigt. Und so sind wir dann nach Deutschland gekommen. Meine Mutter hat erlebt, da ist ein lebendiger Gott, der Gebete erhört. Und so habe ich als Kind eben von Gott gehört. Ja. Aber wenn mit dieser, mit diesem Hintergrund, ja, Scheidungskind, häusliche Gewalt erlebt, Flüchtlingskind, dann nach Deutschland gekommen. Er hat 2,5 Jahre dort im Flüchtlingsheim wirklich sehr unschöne Sachen erlebt. Bin ich nach Deutschland gekommen, von Sozialhilfe gelebt, erstmal selbstverständlich. Und ich bin in die Geschäfte gegangen, habe mir die Lego-Packungen, Playmobil-Packungen geklaut. Ich habe mir genommen, was ich wollte, was ich konnte vielmehr. Habe gelogen, wie es gerade gepasst hat. Und gleichzeitig hat unsere Mutter uns von Gott erzählt, dass er einen Sohn hat. Ich habe in der Bibel gelesen von den Helden Gottes, von ja, wie sie Gott erlebt haben, ihm nachgefolgt sind und dann trotzdem immer abgefallen sind von ihm. Ich habe das als Kind nicht begriffen. Wie kann ein David so einen Gott so gewaltig erleben? Ja? Durch dieses Leidenstal, wo er hindurchgegangen ist, bis er endlich König geworden ist in Israel. Und dann dieser Ehebruch, dieser Mord. Wie konnte das passieren, oder Salomo, der dann ein geteiltes Herz bekommen hat, sich viele Frauen genommen hat, 1.000 Frauen hat er sich genommen. Er hatte 1.000 Frauen, ein Harem mit 1.000 Frauen. Ja, man denke nur an die Schwiegereltern, an die vielen. Ganz schlimm, ja. 1.000 Frauen und auch heidnische Frauen, mit die Götzendienst betrieben haben. Und dann hat sich sein Herz geteilt und er hat sich von dem Gott, der ihn zu Weisheit und Reichtum hat kommen lassen, abgewandt. Als Kind habe ich das nicht begriffen. Und so hatte ich dieses Leben, diese Einflüsse in meinem Leben als Sechsjähriger. Und ich weiß es noch wie heute, dieser Augenblick. Ja, ich denke mir nichts, gehe aus dem Haus, gehe die wenigen Stufen vor dem Haus runter, um zu spielen. Die Sonne scheint, es ist Sommer. Und dann habe ich ein ähnliches Erlebnis wie Jean-Paul Sartre. Genau, Gedanken. Josef, du lügst, du stiehlst, das gefällt Gott nicht. Und ich habe durch die Gnade Gottes von dem Tag an habe ich aufgehört zu stehlen und zu lügen, zumindest bis zur Pubertät dann. Aber in diesem Kindheitsalter, ich habe dann so ein empfindliches Gewissen bekommen. Ich konnte nicht mehr lügen. Und Gott hat das immer so wunderbar bestätigt. Ich kann mich noch erinnern, als junges Kind macht man ja trotzdem Blödsinn. Ich habe dann trotzdem die Wahrheit gesagt. Wir sind mit der Klasse schwimmen gegangen, in das Schwimmbad. Dann sind wir raus und der Bus ist schon da, mussten aber noch eine Viertelstunde warten und der Busfahrer schläft drinnen. Und da tummeln wir da so vor dem Bus draußen herum. Dann bin ich zum Bus und schlag auf die Scheibe so und schnell in die Menge und schau so, hat das gesehen oder nicht. Und dann macht er die Tür auf, wir kommen einer nach dem anderen rein, packt er mich aber, hast du auf die Scheibe geklopft? Ich schaue ihn nun an und sage, ja. Er hätte Nein sagen können, ne? Und er schaut mich nur an und lässt mich gehen. Und da war mir, als Kind hatte ich dann diese Gedanken, Gott belohnt es. Er stellt sich zu einem, wenn man die Wahrheit sagt. Und das hat mir als Kind so ein empfindliches, empfindsames Gewissen gegeben. Wenn einem Mitschüler ein Unrecht geschehen ist in der Grundschule und jemand anderes hat irgendwas getan, und ein anderer kriegt jetzt irgendwie den Ärger dafür. Das war für mich unerträglich. Das war ein himmelschreiendes Unrecht. Ich habe sofort das Weinen angefangen. Das war für mich nicht auszuhalten. Und so hatte ich eine wirklich behütete Kindheit ab da. Das kann ich wirklich sagen. Ich habe ein reines Gewissen gehabt vor Gott. Ich habe mit Gott gelebt als Kind. Und dann kam ich eben in die Pubertät. Und dann habe ich auch angefangen, mich von Gott zu lösen. Diese Nähe zu Gott habe ich immer weiter von ihm entfernt. Wurde cool, habe Hip-Hop gehört, Breakdance. Und dann wollte ich das Leben nur noch genießen. Ich bin dann auf so eine Schiene geraten, das Leben genießen, herausholen, was nur möglich ist. Mit 17 ging das los. Da war ich das erste Mal betrunken, gleich einen Filmriss. Nur mit einer Unterhose im Zelt bei uns am Weiher im Dorf damals dann aufgewacht. Meine Klamotten draußen voll gespien. Musste sie anziehen, nach Hause laufen bei Hitze, sengender Hitze und Kopfschmerzen ohne Ende. Und dann habe ich auch das Rauchen angefangen. Eigentlich relativ spät wegen dem schlechten Vorbild meines Vaters. Aber ich bin in Freundeskreise hineingeraten und war immer einer, der vorangegangen ist, immer der sehr extrem war. Und so bin ich auf Abwege geraten, immer weiter. Habe dann auch zu Weichdrogen gegriffen. Und es war dann aber nicht nur so platt, ja, so dieses platt, so einfach niveaulos. Ich habe so viele Sachen gemacht. Ich wollte wirklich herausholen, was geht. Ich habe musiziert, ich habe Gitarre gespielt, ich habe gesungen. Ich habe mir wirklich Metrik angeeignet und dann Silben gezählt. Ich habe wirklich Gedichte erstellt in einer strengen Form, wo ich wirklich die Silben gezählt habe. Ja, was weiß ich davon noch? Diese Muster, ja, Trocheos, Jambos, Anapest, gibt so verschiedene Muster, betont, unbetont, unbetont, betont. Ja. Ach, der Adonis, ja, der adonische Versreim. Und ich habe mich da wirklich hineinversetzt. Ich war so auf dem Künstlertum, war ich da unterwegs. Ich habe extrem viel Basketball gespielt, wie gesagt, Breakdance. Ich ging am Donnerstag, wenn es ging, in die Disco, Freitag und Samstag sowieso. Feiern, Partys. Ich habe Philosophie gelesen, griechische Philosophie, aber auch fernöstliche Mystik, Taoismus und solche Sachen. Ich wollte das Leben mit der ganzen Fülle, ja, aufnehmen, das so unglücklich angefangen hat. Und dabei ist Gott wieder in den Hintergrund gegangen. Da waren viele Sachen, auch Konflikte mit der Polizei und verschiedene Sachen. Dort, wo ich versucht habe, Freiheit zu finden und alle Ketten loszulösen, bin ich dann letztendlich aufgewacht und war gebunden in Süchten, Leidenschaften und Begierden, die mich zerstört haben, körperlich, seelisch, Beziehung zur Familie und Freunde. Alles ist in die Brüche gegangen, nach und nach, und ich war abhängig, wirklich abhängig. Und es gibt verschiedene Formen der Gewalt, die vielleicht auch hier den einen oder anderen binden. Rauchen zum Beispiel, das kann einen wirklich binden. Ich habe damit angefangen, also ab und zu mal eine geraucht und dann war ich richtig drin. Nach der Bekehrung hatte ich so lange Zeit zu kämpfen. 2 Jahre habe ich gekämpft, bis ich damit endlich fertig werden konnte. Das Trinken. Wie kann der Alkohol Menschen und Familien zerstören? Ich habe das so oft erlebt. Ein Arbeitskollege, zum Glück ist er sauber, also trocken geworden, wie man sagt. Der hat angefangen, schon Mäuse zu sehen, weiße Mäuse, ja, ziemlich im Endstadium. Und dann ist er wieder hinfällig geworden. War ich auf einem Einsatz in München, gerade zum Oktoberfest, wo die Stadt voll war, waren wir wieder mit so einem Büchertisch draußen, treffe ich ihn, knallrotes Gesicht, stinkt nach Alkohol, wieder voll rückfällig geworden. Ganz, ganz schlimm. Oder wenn man das Marihuana konsumiert, ja, das Kiffen anfängt. Das nennt man Weichdrogen, ja, da war ich auch drin. Aber das ist so irreführend. Wer weich anfängt, kommt irgendwann hart drauf. Der macht diesen Schritt. Und ich kenne das, wie das passiert. Als Jugendlicher, welchen Sachen, welchen Einflüssen man da ausgesetzt ist. Der Gruppendynamik, dem Gruppenzwang. Und das geht so schön langsam, unmerklich. Nicht von Tag zu Tag. Das sind wirklich Monate, die ins Land gehen. Und plötzlich fällt eine Hemmschwelle nach der anderen. Und man überschreitet dann diese Grenze. Am Anfang sagt man, ja, das ist ja keine Drogen, das ist ja Kraut. Das ist Natur. Und dann überschreitet man irgendwann die Schwelle und greift zu chemischen Drogen, Ecstasys und Crystal und solche Sachen. Und ruiniert sich durch und durch, Stück für Stück, wo man frei werden will, Freiheit erfahren will, bindet man sich und zerstört sich. Und es gibt wirklich sehr, sehr viele Formen dieser Abhängigkeit. Ich kann es heute gar nicht mehr begreifen. Als Jugendlicher dieses Gehetztsein von Wochenende zu Wochenende zu leben und nur noch sich zu freuen, die nächste Party und die nächste Disco. Das kann man überhaupt nicht mehr nachvollziehen. Da geht man nachts, ja, erst Mitternacht, 1 Uhr, 2 Uhr, vorher macht man sich lächerlich, wenn man in die Disco geht und kommt erst raus, wenn die Sonne schon wieder oben steht und schläft bis 16 Uhr. Und dann erholt man sich von Montag bis Freitag auf der Arbeit vom Wochenende. Und wie getrieben, oh Freitag, ja, endlich raus. Man ist dann ein Getriebener, obwohl man nach Freiheit sucht. Oder wenn man Videospiele spielt. Ich habe Jahre meines Lebens verspielt. Ganze Wochenenden durchgespielt, aus der Videothek ein Spiel rausgesucht. Vor allem die Rollenspiele. Dann komme ich dann auch unter der Woche nach Hause, mein Bruder früher Schluss. Oh, ich habe den Wassertempel gefunden und die Wasserschuhe. Ich kann über Wasser. Oh nein, du. Und dann nur noch das Gezocke. Jahre unseres Lebens haben wir verspielt. Das ist richtig Suchtverhalten. Und ich weiß an eine Mitschülerin, die war vorne vor der Klasse gestanden und hat aus ihrem Leben erzählt. Ihr Vater spielsüchtig. Was das für eine Familie bedeutet. Was für ein Drama. Sie hat geweint, das kann man gar nicht sich ausmalen, was das heißt. Wenn der Vater nicht anders kann und heimlich Geld verspielt, von dem man sich ein Haus hätte kaufen können oder neue Autos für sich, für seine Kinder. Alles verspielt, abhängig, süchtig, nicht davon loszukommen. Nur weil man das große Glück finden möchte. Und dann gibt es noch andere Süchte, die Selbstsucht, Geltungssucht. Dass man immer recht haben muss, das letzte Wort und solche Sachen. Da kann man wirklich abhängig sein. Und ganz schlimm, der Bereich der Sexualität. Spurgeon, einer meiner Lieblingsprediger und persönlichen Helden, so im Glauben, er sagte über den Sexualtrieb, noch so ein Trieb, noch so ein zweiter Trieb wie der Sexualtrieb und kein Mensch würde selig werden. Also kein Mensch könnte gerettet werden. Hat natürlich übertrieben, überspitzt gesagt, um zu zeigen, wie gravierend der Einfluss davon ist in unserem Leben. Noch so ein Trieb und kein Mensch könnte selig, kein Mensch könnte gerettet werden. Das ist nicht wirklich auf den Punkt gebracht. Und wie ich das auch oft erlebt habe, dass Frauen Bestätigung brauchen und sich holen, indem sie verschiedene Partner sich holen, von Freund zu Freund gehen. Sie wollen etwas wert sein, sie wollen, dass sie jemandem etwas wert sind und bedeuten. Vielleicht, weil der Vater irgendwann aufgehört hat, ihnen Liebe zu zeigen, zu geben, die sie gerade als Frauen, als Mädchen, junge Frauen nötig hatten. Weil die Männer oft so kalt sind und unsere Gefühle nicht zeigen können. Und irgendwann, oh, jetzt kommen sie in die Pubertät, jetzt ziehe ich mich zurück, keine Umarmung mehr, kein Küsschen auf die Wange, keine Zuneigung oder irgendetwas. Da habe ich gehört Berichte, wo Frauen wirklich das gesagt haben, dass sie das verletzt hat und ihnen gefehlt hat. Und Frauen erreichen gerade das Gegenteil damit. Je mehr sie sich hingeben, umso wertloser werden sie sich. So ein Teufelskreislauf ist das, wie man sagt. Oder manche Männer entwickeln so ein Hobby. Ja, also junge Männer, Herzchen knacken. Das Hobby, Herzchen knacken. Ja, so viele wie möglich herumkriegen. Oder auch Pornografie, ganz schlimm in unserer Zeit. Von einer Umfrage habe ich gehört, gut, die waren in den Staaten, in den Vereinigten Staaten, in Amerika. Da haben sogar unter Pastoren eine Umfrage, die hat gesagt, dass selbst Pastoren sich mindestens, ich meine, ich weiß die genaue Prozentzahl nicht mehr, es waren, glaube ich, 40%, die sich mindestens, also einmal im Jahr auf eine Seite verirren, wo sie eigentlich nicht hin sollten. Ja, einmal im Jahr passiert das irgendwie, irgendeine Seite, auf die sie eigentlich nicht hin sollten, selbst unter Pastoren, ja. Also es ist ein sehr, sehr großes Problem und ich denke, da hat uns der Teufel wirklich in der Mangel. Und da kann man so abhängig werden. Abhängig, dass man da selber gar nicht mehr herauskommt von dieser Pornografie-Sucht. Und die Bibel, die hat eine ganz gesunde, eine wundervolle Einstellung zur Sexualität. Da muss man nur das hohe Lied der Liebe lesen. Da könnte ich jetzt eigentlich gar nicht davon erzählen, ohne rot zu werden, was dort alles steht. Ja, oder eine Sache, nein, ich lasse es. Auf jeden Fall, die Bibel, das Bild der Bibel ist, sie sagt, die Sexualität ist etwas Wundervolles, von Gott dem Menschen geschenkt. Etwas sehr, sehr Kostbares. So kostbar wie ein teures Gemälde in einem Museum. Es braucht einen schützenden Rahmen, nämlich die Ehe. Sexualität gehört in die Ehe. Der Mensch ist nicht dazu geschaffen, sich zu binden, diese intimste Verbindung einzugehen, sich zu lösen, mit jemand anderem verbinden, sich zu lösen, da macht man sich für die Ehe untauglich. Diese Freude, die man in der Ehe erleben kann, dieses gereifte Lieben, dafür macht man sich unfähig. Und als Maschinenbaumechaniker bin ich von der theologischen Fachschule gekommen, erst mal 3 Jahre in den Beruf gegangen. Und da ist, Wenn wir viel Arbeit hatten, haben wir von so einem Unternehmen Elektriker geliehen und die haben uns ausgeholfen und da war so ein Hooligan, das war so ein Unternehmen, das in der ehemaligen DDR angesiedelt ist. Und das war so ein ehemaliger Hooligan, ein bisschen ruhig geworden, tätowiert, hier ist unser Haar, so Sidecut rasiert, ja. Hier irgend so ein Hockeyspieler, ne, Donald Duck mit einem Hockeyschläger auf die ganzen Wade und überall tätowiert. Und ich weiß nicht, ich habe mich immer super mit solchen Leuten verstanden. Er hat das immer angezogen, irgendwie hat das immer gleich gut gefunkt zwischen uns. Und mit dem komme ich ins Gespräch, er ist da oben auf der Leiter, bohrt hier so Gewinde in so ein Stahlgerüst von den Verpackungsmaschinen, die wir aufgestellt haben. Und dann unterhalten wir uns, ich bin auch oben, er macht bohrt dort und dann sage ich, ja, ich bin verlobt, aber also Sexualverkehr vor der Ehe ist nicht, ne? Du bist doch wahnsinnig, hat er gesagt. Du bist doch bescheuert. Das geht doch gar nicht. Ne? Das kann man doch nicht machen. Wie bist du drauf? Und dann habe ich ihm das erzählt hier, wie die Bibel das berichtet. Und er war selbst in einer Beziehung, seine Frau hochschwanger. Und dann habe ich ihm das erzählt. Das ist wertvoll, braucht auch einen schützenden Rahmen. Und du machst dich unfähig, eine Ehe zu führen, so wie Gott sie sich vorgestellt hat, um dich zu segnen. Um dir etwas Wundervolles zu geben, das du sonst anders nicht haben kannst. Er ist ruhig geworden. Er, dieser harte Brocken, Schlägertyp, der mir auf dem Handy Videos gezeigt hat, wo sein Club sich mit anderen trifft und sich da kloppen. Und er, dieser harte Typ, ist ruhig geworden, hat also weitergebohrt und dann hat er ruhig gesagt, da hast du recht, ich muss dir recht geben. Er hat kurz über sich nachgedacht, über seine Gefühle und hat mir recht gegeben. Und dann hat er nichts mehr gesagt, ich wäre bescheuert oder so, ab dem Augenblick. Der hat das wirklich an sich selbst erkannt. Ja. Und mit der Sexualität ist es wie mit einem Geschenk zum Beispiel. Ein Geschenk, das einem gemacht wird zu Weihnachten, zu Geburtstag. Wenn ich das vor Weihnachten oder vor meinem Geburtstag auspacke, ist es Diebstahl. Hätte ich es am Tag, am richtigen Tag genommen, wäre alles in Ordnung. Aber so ist es Diebstahl. Und so ist es mit allem Guten, das Gott uns bereitet hat. Und der Mensch meint, ich bin frei, ich will leben, wie ich will. Und ich höre nicht darauf, was Gott sagt. Man nimmt etwas, was einem wirklich nicht zusteht. Und Sünde führt zu weiterer Sünde. Und ich habe das wirklich erlebt in einer christlichen Gemeinde, dass ein verlobtes Ehepaar Verkehr miteinander hatte, in diesem Falle gesündigt hat, weil sie gegen den Willen Gottes gehandelt haben, und sie ist schwanger geworden, haben Angst gekriegt und haben das Kind abgetrieben. Vom Ehebruch zum Mord, wie bei König David. Er sieht die Frau als eines seiner Heerführer. Er selber ist zu Hause geblieben, seine Männer kämpfen an der Front. Er sieht sie, begeht einen Ehebruch, sie wird schwanger. Oh, holt ihn zurück, komm, feier mit mir, geh zu deiner Frau, hat ihn ein bisschen abgefüllt. Aber er, nein, meine Männer kämpfen dort, meine Brüder kämpfen dort und ich soll hier mich vergnügen mit meiner Frau, hat vor dem Schlafzimmer geschlafen. Und dann hat er ihn an die Front geschickt und sagt, stellt ihn dorthin, wo der Kampf am meisten tobt und dann zieht euch zurück von ihm. Und so ist er gestorben. Ehebruch und Mord. Und hier das Gleiche. Und das wurde geheim gehalten, das wurde an mich herangetragen, weil die Freundin von der einen, dass der Mutter gesagt hat, sie konnte das selbst, sie hat es erfahren und konnte das mit, nicht mehr mit sich herumtragen, hat es ihrer Mutter gesagt. Und die ist dann zu mir gekommen und hat gesagt, Josef, was soll ich machen? Ich weiß es. Ich weiß hier Bescheid. Soll ich das sagen? Weil die wollen heiraten. Die kriegen dann die Ältesten legen in die Hände, die Gemeindeleiter legen in die Hände auf und segnen sie. Soll ich das denen sagen? Ich habe selber nicht gewusst, was ich machen soll, habe da gebetet. Und 2 Wochen vor der Hochzeit ist das dann herausgekommen. Das war dann vielleicht eine Hochzeit, ja, mit einer Stimmung. Also die Sünde führt zu weiterer Sünde. Und dann spricht sie von einem Schwangerschaftsabbruch. Ja, vor der Gemeinde haben die das eingestanden. Und da haben wir uns für den Schwangerschaftsabbruch, was für eine nette Umschreibung, dass man ein menschliches Leben beendet hat. Ja, wenn ich einen Studenten erschieße, dann ist das ein Studiumabbruch. Das war wirklich ein menschliches Leben, das man beendet hat. Und bei mir war das eben auch so, ich war gefangen, bin aufgewacht dann irgendwann und war in Ketten. Selbst zerstört körperlich und ich war wie dieser Affe. Ich habe nach etwas gegriffen und konnte davon nicht mehr loskommen. Und bei mir war das so, dass ich dann mich so weit körperlich ruiniert habe, weil ich jeden Tag irgendwie berauscht war in irgendeiner Art und Form, dass ich in Todesangst zu Gott gerufen habe. Zum Gott meiner Kindheit bin ich zurückgekehrt und habe zu ihm gerufen, Gott, hilf mir, ich habe Angst, dass ich sterbe. Ich lag dort wirklich da und es war so, als ob ich jetzt wegtrete und sterbe. Ich habe angefangen, das Bewusstsein zu verlieren und da habe ich zu Gott geschrien. Und im Augenblick war das so, als ob er mir eine Decke vom Gesicht zieht und ich konnte mich plötzlich ganz klar, als ob sich der Nebel lichtet, ganz klar mein Leben sehen. Ich bin nicht der gute Josef, für den ich mich gehalten habe. Ich bin niederträchtig und gemein und verlogen, hinterhältig, egoistisch. Und es war ein Schock für mich. In dem Augenblick war ich zerbrochen. Da war der Zerbruch da, zu dem Gott jeden Menschen eigentlich hinführen will, dass er endlich wieder umkehrt zu Gott. Wie dieses Gleichnis vom verlorenen Sohn, der von seinem Vater gesagt hat, gib mir mein Erbe, ich will in die Welt hinausziehen. Ja, du bist für mich gestorben, haben wir gestern auch gehört, du bist für mich gestorben, gib mir jetzt schon, was mir zustehen würde, wenn du tot wärst. Und er geht, verprasst dort alles mit Huren, endet bei den Schweinen, muss sich das Essen mit ihnen teilen. Und dann schlägt er sich in die Brust und sagt, ein Knecht im Haus meines Vaters hat es besser als ich. Und so will ich mich aufmachen zu einem Vater und sagen, ich bin es nicht wert, dein Sohn zu sein als dein Knecht. Nimm mich bitte an. Und so war ich genauso da, bin zu dem Gott meiner Kindheit, an dem ich als Kind mich gebunden und festgemacht habe, bin ich zurückgekehrt. Da bin ich zurückgekehrt. Und ich habe in Todesangst zu ihm gerufen und gesagt, wenn du mich jetzt rettest, will ich dir mein ganzes Leben geben. Ich will wieder mit dir leben. Nimm mich bitte an. Und ich habe dann wirklich, das darf ich zur Ehre Gottes sagen, ich wurde von jeder Sucht freigemacht, von einem Tag auf den anderen. Ich habe gewusst, Gott ist da, er hat sich meine angenommen und mein Leben wird nie wieder so sein, wie es vorher war. Das Erste, was mir eingefallen ist, das hätte ich gerne gestern noch erwähnt, ist untergegangen, weil das mit Sinn zu tun hatte. Das Erste, was mir aufgefallen ist, plötzlich hatte alles einen Sinn. Gott war plötzlich überall, das Leben hat einen Sinn. Ich habe geweint und geweint und geweint vor Freude, weil das Leben Sinn macht. Es ist so, ich wurde herausgerissen aus einer hässlichen Sinnlosigkeit und plötzlich ins Licht gestellt und alles macht Sinn. Selbst Leid, selbst Trauer. Auf einmal macht alles Sinn. Das Nächste, was mir aufgefallen ist, es war kein Hass mehr in meinem Herzen da. Ich kann sehr wohl, wer mich kennt, der weiß, ich kann irgendwie müde sein, gereizt und ausgeschlafen, mal aus der Haut fahren. Aber dieser grundlegende Hass ist nicht mehr da. Ich hatte wirklich Feinde in meinem Leben, die habe ich gehasst. Und das war plötzlich weg. Und später in der Bibel habe ich das alles wiedergefunden. Denn durch den Heiligen Geist Gottes ist die Liebe Gottes in unsere Herzen ausgegossen worden. Eine Veränderung, die man da erlebt. Und es ist wieder der gleiche lebendige Gott, der damals schon sich meiner Mutter angenommen hat. Und bei mir war das genauso. Ich rufe zu ihm im Todernst das Gebet. Und er reagiert darauf. Der lebendige Gott ist da. Er ist lebendig und er ist wirksam. Und dann hat mir die Bibel die Antworten gegeben, wie es mit der Freiheit bei uns ausschaut. Wir können schlicht nicht frei sein aus uns selbst. Und die Antwort ist so einfach. Warum? Wir sind nicht dazu geschaffen. Wir sind dazu geschaffen, in Abhängigkeit zu leben. In Abhängigkeit zu etwas, das größer ist als wir. Unsere Freiheit, die Gott uns gegeben hat, die kann man mit Handschellen vergleichen. Eine habe ich um das Handgelenk und jetzt habe ich die Freiheit, ich kann mir aussuchen, wo ich mich festhalte, wo ich mich festmache, an wen oder was ich mich binde. Die Freiheit kann ich haben. Und dann werde ich immer das Produkt dessen sein, an das ich mich binde. Und das habe ich lebendig am eigenen Leib, im eigenen Leben erfahren. Als ich als Kind mit Gott gegangen bin, war alles wunderbar. Ich habe das Leben erfahren, von dem Herr Jesus spricht. Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und dieses Leben im Überfluss haben. Und als ich mich von Gott entfernt habe, habe ich es erlebt, was es heißt, an den Tod zu schmecken, im Tod zu leben, langsam zu sterben, leiblich, seelisch, geistlich. Das habe ich erlebt. Und das sagt die Bibel ganz deutlich. Du wirst immer das Produkt dessen sein, an das du dich hängst. Löst du dich von Gott, erwartet dich Tod. Die Bibel sagt, wer auf sein Fleisch sät, so wie ich das dann gemacht habe, der wird vom Fleisch Verderben ernten. Wer aber auf den Geist Gottes sät, der wird vom Geist ewiges Leben ernten. Das ist ein ehernes Gesetz, unwandelbares Gesetz, verankert im Wesen Gottes selbst. Das Gesetz von Saat und Ernte. Du, Mensch, wirst ernten, was du sähst. Da komme, was wolle. Das ist fest verankert. Und die Bibel sagt, auf die Sünde steht der Tod. Das fängt erst geistlich an. Du wirst geistlich von Gott getrennt. Dann stirbst du seelisch, emotional, gefühlsmäßig, gedanklich. Und letztendlich stirbt der Mensch deswegen auch körperlich. Wie so ein dreistöckiges Gebäude. Das oberste Stockwerk bricht zusammen und unter dieser Last das zweite Gebäude, Stockwerk und dann das letztendlich auch leiblich das dritte Gebäude. Alles bricht zusammen. So, durch die Sünde, durch die Trennung von Gott überhaupt, ist der Tod, Leid, Krankheit, das Verderben in die Welt gekommen, sagt die Bibel. Durch diese Trennung. Und die wirkliche Freiheit, die maximale Freiheit, die wir haben, ist, wenn wir uns freiwillig, nämlich aus Liebe, einem vollkommenen Herrn hingeben. Als Diener, als Knecht, als Sklave, hier bin ich. Du bist ein vollkommener Herr. Und aus Liebe, weil ich dich liebe, aus freiwilligen Stücken, will ich, dass du mein Herr bist. Das ist die wirkliche Freiheit. Für einen Herrn, der bereit ist, für dich zu sterben. Und das hat er nämlich getan. Der Jesus ist am Kreuz gestorben, aber wieder auferweckt und zurückgekehrt in seine ursprüngliche Herrlichkeit und ist für jeden Menschen erreichbar, der zu ihm ruft. Und wer sich jetzt, wer erkennt, er ist für meine Sünde gestorben, damit ich nicht selbst für sie zahlen muss. Denn auf die Sünde steht der Tod, der ewige Tod in der jenseitigen Welt, die ewige Trennung von Gott. Und er hat das alles geschmeckt, er hat das alles für mich getragen. Und wenn das einen nicht mit Liebe erfüllt, dann weiß ich nicht was. Und ich möchte einen von Henry Ironside berichten. Das war ein relativ bekannter Prediger. Und er wurde von einem Philosophen, einem Agnostiker, von einem Philosophen herausgefordert. Meine philosophische Lehre, ja, Agnostizismus, das heißt, selbst wenn es Gott gibt, wir können ihn unmöglich erkennen mit dem, was wir hier haben, ja, an Denkkraft, an Brainpower. Ja. Selbst wenn es Gott gibt, können wir ihn niemals erkennen. Selbst wenn es so etwas wie eine Wahrheit gibt, wir können sie niemals erkennen. Komm, lass uns eine öffentliche Debatte führen. Dein christlicher Glaube gegen meine Philosophie. Und der Henry Ironside hat gesagt, wir wollen das machen. Unter einer Bedingung. Du bringst mir einen Mann und eine Frau, die bezeugen können, dass sie aus einem asozialen Milieu gekommen wären. Ja, oder ehemalige Prostituierte, Kriminelle, Alkoholiker, Schlägertypen. Und die durch die Annahme deiner Philosophie sich auf wundersame Weise verbessert haben, zum Guten hin und veränderte Menschen geworden sind. Bring mir einen Mann und eine Frau. Ich von meiner Seite will 50 Mann und 50 Frauen bringen, die bezeugen können, aus was für einem Milieu sie gekommen sind. Ehemalige Prostituierte, Trinker, Schläger, Kriminelle, Alkoholiker. Die bezeugen können, wie ihr Leben auf erstaunliche Weise sich zum Guten hin verändert hat. Die bodenständig geworden sind, Familienväter, arbeitstüchtig, ehrlich, aufrichtig, aufopfernd. Und zu dieser Debatte ist es nicht gekommen. Er konnte nicht einen Mann und nicht eine Frau vorweisen, weil das tote Ideen sind. Aber das Evangelium ist eine Kraft, wie die Bibel sagt, denn das Evangelium ist eine Kraft, die jeden rettet, der da glaubt. Und wie gestern möchte ich auch heute zum Schluss ganz kurz das nochmal darstellen, wie sich das von der Bibel her da gelehrt wird. Der Mensch bei Gott erlebt das, was die Bibel ewiges Leben hat. Er kann im Geist, vom Geist Gottes, in der Gemeinschaft mit Gott geleitet leben. Nämlich danach sich ausrichten, was sagt Jesus, was gut ist, was schlecht ist. Jesus als Vorbild zu haben und ihm nachzufolgen. Und er kann wie ich, wie es viele gemacht haben, oder wie eigentlich die ganze Menschheit von Gott abgefallen ist letztendlich, ein Leben führen, auf sein Fleisch sehen, seine eigene Freiheit suchen, sein eigener Herr sein und letztendlich wird er sterben und dann spricht die Bibel nach dem leiblichen Tod von einem zweiten Tod. Und da muss man wissen, die Bibel meint mit Tod nicht das Aufhören von der Existenz, oh, der ist gestorben, oh, der Tod heißt, oh, du hörst auf zu sein. Die Bibel meint damit Trennung. Wenn ein Mensch stirbt, der Tod eintritt, heißt der unsichtbare Teil wird vom Sichtbaren getrennt. Und der zweite Tod ist eine Trennung vom Gott, der das Leben selbst ist. Und dann lebt man ewig im ewigen Tod, anstatt im ewigen Leben. Und die Bibel nennt das Problem Sünde. Und es ist eigentlich eine richtig gute Übersetzung, Sünde, von dem, was wir im griechischen Neuen Testament finden. Sünde kommt von dem Wort Sund. Und der Sund ist diese Meerenge, die die Insel vom Kontinent, vom Festland trennt. Das ist der Sund, eine unüberbrückbare Trennung. Also da kannst du nicht mit Anlauf hinüberspringen. Sünde kommt von Sund, eine Trennung, die von Gott zu Gott geschieht. Und jetzt ist da ein Gesetz der Sünde. Und der Mensch versucht auf viele Weisen zu Gott zurückzukommen. Aber die Bibel sagt, dass es ein Gesetz der Sünde gibt und dem sind wir alle unterworfen. Das Gesetz der Sünde, das ist eine Gesetzmäßigkeit. Das passiert immer wieder, dass Gegenstände, dass sich Massen anziehen oder Gegenstände immer zur Erde fallen, nach unten fallen. Das ist eine Gesetzmäßigkeit. Und wir sind dem Gesetz der Sünde unterworfen, sagt die Bibel. Und deswegen scheitert jeder Versuch, zu Gott zu kommen, ein heiliges Leben zu führen, sich zu kasteien, Bußübungen zu machen. Gestern habe ich, glaube ich, angefangen, von einem katholischen Ehepaar zu reden. Das hat davon berichtet, was die für Bußübungen veranstaltet haben als Katholiken mit dem Bewusstsein, ja, Glaube allein reicht nicht, das, was Jesus am Kreuz getan hat, das reicht nicht, Gnade alleine reicht nicht, ich muss schon was dazu tun. Die haben sich Gewichte in große, schwere Rucksäcke getan, ganz große, schwere Steine und noch kleinere Steinchen in die Schuhe und dann, oh, jetzt wandern wir 10 Kilometer. Ja? Um die Sünden, um das Schlechte, das wir getan haben, abzuarbeiten, damit wir nicht ganz so lange im Fegefeuer aus geläutert werden müssen, bis wir dann endlich zu Gott kommen. Das steckt alles dahinter. Und weil das eine Gesetzmäßigkeit ist, können wir dort niemals hinkommen. Aber Gott in seiner Gnade und Barmherzigkeit ist in Jesus selbst herabgekommen, an der Sünde vorbei, ohne Sünde. Die Bibel sagt, er ist uns in allem gleich geworden, wurde in allem versucht wie wir, in jedem, also wenn ich darüber nachdenke, der Herr Jesus wurde in jedem Bereich, so verstehe ich das, nicht in jeder einzelnen Sünde, wo ich versucht wurde, aber in jedem Bereich, das heißt für mich auch im sexuellen Bereich, in jedem Bereich wurde er versucht wie wir, aber ist ohne Sünde geblieben. Und als makelloser Mensch, der sich selbst geheiligt hat, der nicht das Angenehme dieses Lebens gesucht hat, der nicht geheiratet hat, sondern sein ganzes Leben Gott, seinem himmlischen Vater geweiht hat. Und als makelloser Mensch geht er am Ende dieses vollkommenen Lebens, wo wir alle versagt haben, geht er an das Kreuz und dort erlaubt Gott einen Tausch. Jedem, der glaubt, Jesus ist für meine Sünden gestorben und deswegen bin ich frei. Er hat bereits für alles bezahlt. Dann schenkt Gott die Heiligkeit und Sündlosigkeit und Gerechtigkeit Jesu jedem, der da glaubt. Und im Gegenzug trägt er die Schuld, die Sünde, die Strafe am Kreuz. Er wurde gekreuzigt, ist gestorben, wurde begraben, aber ist wieder aufgefahren in den Himmel. Und dort am Kreuz sagt die Bibel, er, der einzig Heilige, der gerechte Gottes, wie er genannt wird, er wurde zur Sünde gemacht für uns am Kreuz. Und dann ist er eben gestorben und wurde begraben. Und dadurch, dass er die Sünde jetzt hinweggenommen hat, und wir gereinigt sind, wenn wir glauben, dass er für unsere Sünden gestorben ist, dann sind wir wie ein geläutertes, gesäubertes Gefäß und dann kann Gott durch seinen Heiligen Geist in uns selbst einziehen. Und Jesus konnte deswegen sagen, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Das Kreuz Jesu ist der einzige Weg, wie wir eine vollkommene Heiligkeit, Gerechtigkeit und Sündlosigkeit erlangen können. Jeder Mensch, der zu sich ein bisschen ehrlich ist, weiß, ich bin alles andere als vollkommen. Und da sagt er, wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn Gottes nicht gehorcht, auf dem bleibt der Zorn Gottes. Und Gott ist tatsächlich zornig. Weil er Liebe ist, ist er zornig. Das ist kein Widerspruch. Im Gegenteil, das eine gibt es nicht ohne das andere. Lieben Sie Kinder. Und was passiert, wenn Sie sehen, dass ein Kind misshandelt wird? Was passiert mit Ihrer Liebe? Die verwandelt sich in einen Feuereifer und will den, der das Kind quält, am liebsten verzehren und vernichten. Da kommt Zorn in Ihnen auf. Das macht die Liebe. Und Gott liebt Heiligkeit, Gerechtigkeit. Er hasst Sünde. Er hasst es, wenn man schlechte Gedanken macht. Er hasst es, wenn man, es ist ihm zuwider. Er fühlt sich in seinem moralischen Empfinden verletzt. So wie Sie sich in Ihrem moralischen Empfinden verletzt fühlen, wenn jemand ein Kind zum Spaß quält, so fühlt sich Gott in seinem moralischen Empfinden verletzt, wenn jemand verheiratet ist und eine Frau hinterher schaut, schlechte Gedanken hat. Wenn er irgendwo betrügt, bei einer Kleinigkeit, wenn er lügt, da ist Gott in seinem moralischen Empfinden verletzt und er ist zornig darüber. Und er will seinen Zorn, wie wir gelesen haben oder gehört haben, vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Gerechtigkeit offenbar machen. Das gefällt mir nicht, da lege ich keinen Segen drauf, da ziehe ich meinen Segen zurück und was bleibt ist Fluch, das endet im Verderben. Das ist der wahre, der lebendige Gott, nicht so ein Weihnachtsmann-Typ, so ein Rauschebarte, ein Opa, der überall die Augen zumacht. Gott ist absolut heilig und vollkommen gerecht, aber auch voll Liebe und Barmherzigkeit und deswegen kommt er herab in seinem Sohn, in Jesus, um uns zu retten. Und dann passiert etwas Wundervolles. Ich habe erzählt davon, wenn der Mensch dann gereinigt ist, weil Jesus die Sünde hinweggenommen hat, dann kann Gott durch seinen Heiligen Geist in uns hineinziehen und uns erfüllen und beleben mit neuem Leben. Und das ist das Geheimnis eines, eines Lebens mit Gott. Das geschieht nicht aus eigener Kraft, sondern durch die Kraft Gottes selbst, durch seinen Heiligen Geist in uns. Und da erzählt er von einem anderen Gesetz. Denn wenn du mit Jesus Christus verbunden bist, bist du nicht mehr unter dem Gesetz der Sünde und des Todes. Das Gesetz des Geistes, der lebendig macht, hat dich davon befreit. Und das ist hochinteressant. Ich bin mit meiner Frau in den Urlaub geflogen, haben uns einmal was gegönnt. Und nehmen wir das mal nicht als Straße, sondern als Lande- und Startbahn eines Flugzeuges. Dieses Gesetz der Schwerkraft kann man überwinden durch ein anderes Gesetz, nämlich das Gesetz der Aerodynamik. Man muss sich in das Flugzeug setzen und wenn das Flugzeug dann Anlauf nimmt, dann hebt es irgendwann ab, es überwindet das Gesetz der Schwerkraft. Und so kann jeder Mensch, der in Jesus ist, durch den Glauben in Jesus ist und Jesus in ihm, der kann das Gesetz der Sünde und des Todes überwinden durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und das ist das Geheimnis des Lebens eines Christen. Und dazu möchte ich Sie heute Abend einladen. Wenn jemand hier ist und das noch nicht hat, nicht sagen kann, ja, ich bin in Jesus durch den Glauben und durch den Glauben ist Jesus in mir. Die Bibel sagt, wisst ihr denn nicht zu den Christen, wisst ihr denn nicht, dass euer Leib der Tempel des Heiligen Geistes ist? Dass Gott selbst in euch wohnt durch seinen Geist? Unvorstellbar für mich. Ganz gewaltig. Und wir haben heute gehört, wenn ihr in meinem Wort bleibt, dann werdet ihr die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Wenn du dein Leben hiernach ausrichtest, wird dich die Wahrheit frei machen. Und das wünsche ich heute jedem, dass er das erfährt, was das ist. Gott hätte alles recht. Das ist für mich ein erschreckender Gedanke. Wenn Gott sagt, ich will jetzt meiner Heiligkeit und meiner Gerechtigkeit jetzt sofort Ausdruck verleihen. Ich will sie nicht zurückhalten. Dann müsste er jeden Einzelnen von uns nehmen und in die äußerste Finsternis werfen. Und laut ausrufen, und das kommt tatsächlich im Neuen Testament vor, in einem Gleichnis, da sagt der Jesus, hinweg, du Verfluchter, ich habe dich noch nie gekannt. Gott hätte alles Recht dazu. Nicht ein bisschen Unrecht wäre an ihm. Ganz im Gegenteil, ist es eigentlich sehr schwer nachzuvollziehen, wenn er heilig ist und gerecht, warum er das nicht macht. Dafür ist seine andere Seite verantwortlich, weil er auch Liebe und Barmherzigkeit ist. Und deswegen hat er einen Lösungsweg geschafft, wo beides zu tragen kommt. Seine Heiligkeit und seine Gerechtigkeit. Warum? Weil am Kreuz jede Sünde, noch so groß und noch so klein, ihre gerechte Vergeltung bekommt. Aber auch seine Liebe und seine Barmherzigkeit kommt hinzu, indem er die Strafe selber auf sich nimmt. Und so will er unsere Herzen erobern, anstatt uns zu zerstören. Und will, dass wir uns aus Liebe ihm nahen und ihn als Herrn über unser Leben walten lassen, indem wir erkennen, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen einzigen Sohn gab, damit er für uns stirbt und jeder, der glaubt, nicht verloren geht. Und das ist das Leben in Freiheit. Eine größere Freiheit wirst du niemals finden, außer in der Liebe. Was sie aus Liebe machen, das machen sie aus der größtmöglichen Freiheit. Eine größere Freiheit gibt es nicht. Und das ist die Freiheit, wovon die Bibel spricht. Zur Freiheit seid ihr berufen. Lasst euch nicht wieder unter ein Joch der Sklaverei bringen. Abermals sage ich euch, zur Freiheit seid ihr berufen. Nur gebraucht die Freiheit nicht als Anlass für die Sünde. Missbraucht diese Freiheit nicht. Und das ist so eine Art Beziehungsfreiheit. Ich bin von einem Sklaven ein Kind geworden. Ich wurde adoptiert in die Familie Gottes aufgenommen. Und das ist eine Beziehungsfreiheit. Ich liebe meine Eltern. Ich liebe meinen himmlischen Vater und ich will ihm gefallen. Und das spornt mich an. Die Liebe spornt mich an, immer mehr ihm zu gefallen. Und das ist eine Beziehungsfreiheit. Ich bin frei. Ich bin kein Knecht. Ich bin ein Kind meiner Eltern. Aber nicht alles ist erlaubt. Es gibt Hausregeln. Und die Bibel sagt, wo ist ein Vater, der seine Kinder liebt? Aber nicht züchtigt, sie nicht erzieht. Gott kann seine Kinder züchtigen, bis dahin, dass er sie sogar wegnimmt. Das lehrt die Bibel genauso. Und dazu möchte ich einladen, wer das noch nicht hat. Wir werden jetzt gleich ein Lied hören. Ich werde zuerst beten, dann hören wir ein Lied. Und dann werde ich wie gestern hier mal so durchgehen. Wer will, ja, der kann sich mir anschließen direkt und sagen, ich will das heute Abend festmachen. Ich will nicht das ewige Verderben dort hineinkommen. Denn jeder Mensch wird sterben. Niemand weiß, ob er das Licht des morgigen Tages erleben wird. Wirklich nicht. Und die Bibel sagt, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. Das ist eine ganz ernste Mahnung in der Bibel. Und im Buch Hiob wird uns gesagt, dass Gott mindestens dreimal jeden Menschen anspricht. Und bei Sartre haben wir gesehen, Gott hat ihn so deutlich angesprochen. Und er hat ihn aus seinem Leben verflucht und Gott sah mich seitdem nie wieder an. Das kann Gott in seiner Freiheit und Souveränität machen. Dich schaue ich nicht mehr an. An dir werde ich es ein Exempel statuieren. Davon lesen wir auch in der Bibel. Die Söhne vom Eli. Er warnt sie, weil sie sich im Heiligtum an den Opfern, die Menschen gebracht haben, vergriffen haben. Nicht doch, meine Söhne. Wenn man sich gegen Menschen versündigt, da kann Gott für einen eintreten. Aber wenn man sich an Gott versündigt, wer soll dafür einen eintreten? Aber sie hört nicht auf ihn, weil Gott beschlossen hatte, sie zu töten. Da hat Gott zum Beispiel in seiner Souveränität gesagt, hier an euch will ich ein Exempel statuieren. Und mindestens dreimal ruft Gott spricht er den Menschen an. Gott ist kein Hampelmann. Er ist Gott. Er ist der absolut Heilige und vollkommen Gerechte, mit dem man nicht spielt. Und dass das kein Spiel ist, hat er gezeigt. Dass mit seiner Heiligkeit und Gerechtigkeit, dass man damit nicht spielt, hat er gezeigt. Niemand Geringeres als sein ewiger, geliebter Sohn musste Mensch werden und sein Leben für die Sünde lassen. Er musste sterben, damit wir leben können. So ernst ist die Sache. Und das wollte ich in aller Deutlichkeit gesagt haben, dass niemand sagen kann, ich hätte nur irgendwas Verwässertes hier weitergegeben. Ich hätte das so weit in Watte gepackt, dass man den Kern gar nicht mehr gespürt hat, wenn man drauf gebissen hat. Sondern in aller Klarheit und Deutlichkeit habe ich nach bestem Wissen und Gewissen versucht zu erklären, was Gott hier geoffenbart hat. Und wer das noch nicht hat, ergreift das, ergreifen Sie das bitte. Und wenn du Christ bist und sagst, ja, ich bin wie dieser eine, der irgendwie in Schwierigkeiten gekommen ist, ich bin wie du auf Abwege geraten, ich laufe nur noch wie so eine Waschmaschine, der mal den Stecker ausgezogen hat und irgendwann, ja, jetzt noch die restlichen Drehzahlen, die werden hier noch ein bisschen rausgeschleudert. Wenn du so einer bist und sagst, das ist wirklich schlimm, ich weiß, wie das ist, dann ist es Zeit umzukehren, dann komm auch. Ich werde gerade hier durchgehen, einfach anschließen und wenn wir drin sind, mit einem, zwei oder wer weiß, wie viele mitkommen, bist noch am Kämpfen, komm später rein, überhaupt kein Problem. Einfach dazu, das regeln wir alles. Aber macht das heute fest. Das wäre sehr schade, wenn ich nicht jeden Einzelnen, der hier ist, später bei Gott in der Herrlichkeit sehen würde. Das wäre sehr, sehr traurig. Dann, wem es möglich ist, möchte ich bitten, aufzustehen. Ich lade euch dazu ein. Und dann bete ich noch, dann kommt der Chor, dann hören wir ein Lied und dann werde ich dann so irgendwann mitten im Lied hier durch die Reihen gehen. Schließt euch bitte an. Vielleicht bleibt ihr beim Chorlied auch stehen, dass falls jemand mitkommen möchte, dass er auch es leichter hat, vorbeizukommen. Wenn jemand sich mitgebracht hat, dann sagt, komm, Stupsen, geh mit, ich will da nicht alleine rein. Komm mit. Aber kommt. Vater, wir kommen auch an diesem Abend zu dir und wir wollen dich bitten, dass du jetzt dein Wort, dass du dich dazu stellst und dass du das machst, Herr, was bin ich, was sind wir Menschen, die erzählen und wenn sie es auch gut meinen, nach bestem Wissen und Gewissen, dein Wort, deine Botschaft, deine Mahnungen, deine Ermutigungen weitergeben. Was bin ich, Herr? Du selbst musst die Herzen ansprechen, wie du bei Sartre geredet hast, wie du bei mir geredet hast. Und dann gib doch Gnade, wie auch bei mir, Herr, wo ich darauf reagieren durfte und du dann mich weitergeführt hast, wo ich ein klein bisschen Licht von dir bekommen habe und es annehmen durfte, ist noch mehr Licht gekommen, bis dahin, dass ich mich mit 22 bekehren durfte und du mich zu einer ewigen Hoffnung wiedergeboren hast und verändert hast, Herr, für alle Zeit und Ewigkeit. Das magst du doch bitte auch hier wirken, Herr. Du hast es versprochen, du hast gesagt, du wirst deinen Heiligen Geist senden und er wird die Herzen überführen von Sünde, von Gerechtigkeit und vom Gericht. Und das ist unser Gebet, dass du das heute machst, dass hier niemand aus der Halle geht, der nicht gerettet ist, der nicht ein bereinigtes Leben mit dir wieder angefangen hat. Das ist unser Gebet, unser Flehen, Herr, dass du das wirkst, weil du der allmächtige Gott bist. Meine Mutter hat das erlebt. Ich habe es erlebt. Und viele Menschen, die dich nicht kennen, können das heute auch erleben, weil du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, der geduldig ist. Bitte, Herr, wirke und gib jetzt den Mut und die Entscheidung. Gib den Mut, die Entscheidung zu treffen, Herr, das jetzt zu tun, festzumachen, unterzeugen, Herr, vor mir und vor anderen, die vielleicht noch mitkommen, dass ich bezeugen kann, ich war dabei, wir haben zusammen gebetet, dieser Mann, diese Frau ist ein Kind Gottes, ein Erlöster Gottes, der nur aus Gnade lebt, der sich ganz auf deine Heiligkeit, deine Gerechtigkeit, deinen Gehorsam beruft, weil das alleine zählt. Das magst du schenken. Erhöre uns bitte. Amen.